Guten Tag, sehr verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zu diesem Webcast. Mein Name ist Stefan Teuxdorf, heute ist der 8. Mai 2018 und an einem doch ganz geschichtsträchtigen Datum nehmen wir die Sendung heute einen Tag früher auf, für die ich hier an dieser Stelle schon mal Helga Zeppler-Rusch begrüßen möchte. Guten Tag, Helga.
Ja, guten Tag.
Wunderbar. Es überschneidet sich tatsächlich dieses Datum jetzt, 8. 9. Mai, zum 73. Mal jährt sich der Sieg über den Faschismus. Und jemand, für den das mit Sicherheit, oder was heißt mit Sicherheit, jemand, für den das eine sehr persönliche Verbindung hat, nämlich Wladimir Putin, ist ja gerade wieder als Präsident der Russischen Föderation ins Amt eingeführt worden. Ich würde gerne mit diesem Thema einsteigen, auch wenn es noch ganz andere gibt, auf die wir noch kommen werden, und gerne dich mal fragen, werten kann man es jetzt vielleicht nicht so ohne weiteres, aber wie siehst du eigentlich die kommenden 6 Jahre, die Putin da vor sich hat als Präsident der Russischen Föderation?
Ja, wie Putin bei seiner Amtseinführung selber gesagt hat, das wird mit Sicherheit eine Periode mit großen Herausforderungen sein, weil natürlich die Entscheidung, ob das alte Paradigma oder die Kräfte des alten Paradigmas mit ihren diversen Provokationen es schaffen, die Konfrontation gegen Russland und China bis zum Punkt eines neuen Krieges zu eskalieren, oder ob eine Vernunftlösung möglich ist, dass tatsächlich ein neues Paradigma vereinbart werden kann. Ich würde mal sagen, dass diese Entscheidung mit Sicherheit in die letzte Amtsperiode von Präsident Putin fällt. Er selbst hat ja gesagt, dass er eine kolossale Verantwortung fühlt mit der erneuten Übernahme des Präsidentenamts, dass er sein ganzes Leben einsetzt für Russland, für die russische Bevölkerung, für die russischen Familien. Und dass es also notwendig sein wird, Durchbrüche in allen Lebensbereichen zu machen. Also das war schon eine Rede, die eigentlich die Schwere der Situation reflektiert hat. Und es ist also wirklich absolut klinisch, wenn man den Unterschied sieht, wie zum Beispiel einige sogenannte Mainstream-Medien im Westen das kommentieren, völlig hysterisch und eigentlich wirklich verrückt, im Unterschied etwa zu China. Also erstmal war die Aufregung darüber, dass Gerhard Schröder da zusammen mit Medvedev und dem Patriarch Kirill in der ersten Linie saß, war natürlich riesengroß. Obwohl natürlich jetzt, wie alle möglichen Umfragen zeigen, die antirussische Kampagne, die also von einigen Politikern, aber auch den Medien seit spätestens 4 Jahren eskaliert ist, eigentlich schon viel länger, hat also nicht die gewünschte Wirkung. Also nach jüngsten Umfragen Forsa haben 83% der Deutschen keine Angst vor Russland, 79% halten die USA für die größere Gefahr. 94% wünschen sich gute Beziehungen mit Russland zurück. Und das zeigt also doch, dass die Bevölkerung also nicht auf derselben Linie ist wie die Medien. Aber wenn man das etwa jetzt vergleicht mit dem Kommentar in Global Times, also der regierungsnahestehenden Zeitung der chinesischen Regierung, die kommentieren also diese Putin neue Amtsperiode, sagen, dass sie es als sehr schwierig erwarten, dass sich das Verhältnis zwischen Russland und dem Westen verbessern könnte, weil, und das ist meiner Meinung nach eine sehr richtige Beobachtung, der Westen nicht akzeptieren will den Status von Russland als geopolitischem Machtfaktor. Vor allen Dingen angesichts der Tatsache, dass Russland eben ein riesiges Territorium hat und riesige Rohstoffe, die natürlich die Begehrlichkeit des Westens längst geweckt haben. Ich erinnere mich da an eine Erklärung von vor vielen Jahren von Madame Albright, Madeleine Albright und Joschka Fischer, die damals sagten, dass Russland also viel zu viele Rohstoffe hätte, als dass man erlauben könnte, dass es da alleine den Zugang zu hat, was also wirklich eine ungeheure Bemerkung war. Und dann sagt eben diese Global Times weiter, China sollte also von der russischen Erfahrung lernen, dass es also keinerlei Vorteil bringt, sich blindlings den Wünschen des Westens zu beugen. Das bezieht sich sicherlich auf Jelzin und die 90er Jahre. Und dass stattdessen eben angesichts dieser Tatsache die strategische Partnerschaft zwischen Russland und China weiter vertieft werden soll. Also das sind zwei vollkommen verschiedene Sichtweisen. Ich denke mal, es ist wirklich, wirklich wichtig, dass wir diese antirussische Hysterie beenden, weil das ist eine Frage der Zeit, wann sowas in den Ernst übergeht. Das heißt, eine militärische Konfrontation dann irgendwann folgt.
Ich finde immer wieder an der Stelle bemerkenswert, wenn man, wenn jetzt Leute sich aufregen darüber, dass Putin eben die vierte Amtszeit hat und rumschreien, Präsidentschaft für immer, sich doch immer wieder mal ruhig dran zu erinnern, was die Kanzler hier so für Amtszeiten haben in Deutschland. Das lässt sich ja durchaus vergleichen. Kommen wir aber auf einen Punkt, weiteren Punkt, der leider momentan auch das Potenzial einer schwierigen Eskalation birgt. Bis gerade eben noch, also ich glaube, bis gestern hieß es, und darüber hatten wir letzte Woche auch gesprochen, dass der US-Präsident am 12. Mai entscheiden würde, wie er zu diesem Iran-Abkommen steht, ob es verändert, verlängert wird oder ob es gestrichen wird und dann eben die entsprechenden Konsequenzen. Gestern hat er getweetet, dass er das heute entscheiden wird, 14 Uhr Ortszeit in Washington. Also eine spannende Lage, denn wenn ich bisher recht verstehe, ist nicht klar, was er eigentlich entscheiden würde, sondern es wird allerorten viel darüber spekuliert. Weißt du darüber etwas?
Ja, ich weiß es nicht. Wir werden es abwarten müssen. Es ist natürlich so, dass jetzt doch anscheinend, wie gesagt, ich sage vorsichtshalber anscheinend, Boris Johnson in Washington war, um auch dort sich dafür einzusetzen, dass der Iran-Deal bleibt. Dann natürlich Macron und Merkel waren ebenfalls schon in Washington und haben quasi sich dafür ausgesprochen, dass das Abkommen mit dem Iran bleibt. Und natürlich Russland und China sowieso. Und jetzt hat der Präsident Rouhani gesagt, dass wenn alle diese anderen Länder sich an das Abkommen halten, dann würde selbst bei einer Absage durch die USA Iran sich an die Abmachungen halten. Und inzwischen ist ja auch Premierminister Netanyahu zurückgerudert und hat also nicht mehr behauptet, der Iran hätte das Abkommen verletzt in der Form, dass es ein heimliches Atomwaffenprogramm hätte, sondern hat sich jetzt quasi rausgeredet und hat gesagt, er will, also ein schlechter Handel bliebe auch dann nicht weniger gefährlich, wenn man ihn nicht verletzt. Also eine völlig verdrehte Formulierung. Aber jetzt ist ja in der Zwischenzeit in Lebanon eine Wahl gewesen, wo die Hezbollah erheblich an Gewicht und Sitzen dazugewonnen hat. Das hat zu einer ganzen Flut von wirklich bellikosesten Äußerungen von einigen Ministern des Netanyahu-Kabinetts geführt. Also der Erziehungsminister Bennett, der sagte also Hezbollah gleich Lebanon. Dann hat der Energieminister, der heißt Steinitz, der sagte also, wenn Assad dem Iran weiterhin Raum in Syrien einräumt, dass dann Israel Assad liquidieren würde. Also das sind schon martialische Töne, die da kommen. Und da muss man natürlich, deshalb hatte ich das mit dem Boris Johnson-Besuch vorher mit einer gewissen Vorsicht ausgesprochen, weil die Geschichte zeigt ja ganz klar, dass also nicht immer die Hauptmächte in ihrem eigenen Namen handeln, sondern dass sie oftmals Stellvertreterkriege wählen. Und in dem Fall würde ich mal sagen, der ganze Nahe Osten, der Nahe und Mittlere Osten ist historisch der Austragungsort für solche Stellvertreterkriege der Großmächte. Und wenn natürlich es zu irgendwelchen militärischen Aktionen zwischen Israel und dem Iran kommen würde, ist die Gefahr einer Eskalation die also sehr bald Russland und den Westen involviert, absolut groß. Also deshalb muss man diese Sache mit allergrößter Vorsicht weiter beobachten und wirklich da, also wirklich hoffen, dass das Zusammenspiel von Russland, China, Iran und hoffentlich auch Trump da eben die Sache nicht eskalieren lässt.
Wenn wir jetzt in den Pazifik blicken, beziehungsweise in die ja quasi westlichen Nachbarn oder von den USA aus westlichen Nachbarn und strategischen Partner und so weiter, es ist ja nach wie vor keine besonders einfache Lage, obwohl es in den vergangenen Monaten doch sehr vielversprechende Veränderungen und Möglichkeiten gegeben hat, die wir in den kommenden Wochen auch noch erleben werden. Dass es zum Beispiel zwischen Nord- und Südkorea zu einer tatsächlich umgesetzten Verständigung kommt, etwas vielleicht auf dem Weg hin zu einer Wiedervereinigung Koreas. Nun ist allerdings von den USA aus, habe ich immer das Gefühl, sind das immer so gemischte Signale. Also mein Eindruck ist, der US-Präsident ist durchaus bestrebt, dort Gespräche in Gang zu bringen. Dafür spricht ja auch, dass der südkoreanische Präsident gesagt hat, eigentlich müsste Donald Trump den Friedensnobelpreis bekommen für seine Vermittlungen zwischen den beiden Ländern. Aber andererseits, die militärische Aktivierung der USA spricht nicht so richtig dafür. Und ich, wenn ich so mich umgucke in der Presse, ist mir auch deutlich, dass es nicht so einfach ist, sich da ein Bild zu machen. Deswegen würde ich das gerne mal anschneiden. Wie siehst du momentan die strategische Lage so dort zwischen, also mit den USA und Ostasien, Südostasien, Korea und so weiter?
Ja, also es sieht nach wie vor so aus, als würde der Gipfel zwischen Trump und Kim Jong-un stattfinden. Und der südkoreanische Präsident Moon, der In, hat also auch jetzt ins Spiel gebracht, dass natürlich, wenn es zu einem Friedensvertrag zwischen den beiden Koreas kommt, dass dann natürlich auch die Stationierung der THAAD-Raketen in Südkorea dringend beendet werden muss und natürlich auch die Anwesenheit von US-Truppen dann keinen Sinn mehr macht. Ob die Pentagon-Generäle da so vollkommen mitmachen, das wird noch eine sehr, sehr schwierige Frage sein. Aber Trump will in diese Richtung gehen und man kann nur hoffen, dass ihm das gelingt. Ominös ist natürlich, dass gleichzeitig die zweite US-Flotte für den Nordatlantik reaktiviert worden ist. Die war ja 2011 stillgelegt und natürlich geht das ganz klar gegen Russland. Ich meine, das Friedenspotenzial in der Region ist nach wie vor ungemein und es hat sich jetzt auch in Moskau schon letzten Monat eine Arbeitsgruppe eingerichtet, die also Aspekte des Tumen-Projektes diskutiert, also zum Beispiel eine Brücke über den Fluss Tumen und damit ein Projekt, was in den 90er Jahren schon mal sehr stark in der Diskussion war, nämlich das Tumen-Fluss-Entwicklungsprogramm, was also einschließt, die gesamte Region zwischen Nordkorea, Russland und China als Industriezentrum. Und das ist ein ganz fantastisches Projekt, weil es alle drei Länder beflügeln würde. Und es ist auch ein Schlüsselprojekt in unserem eigenen Bericht, die neue Seidenstraße wird zur Weltlandbrücke. Und jetzt, wenn das zustande kommt, dass also Russland, China, Nordkorea sich an diesem Projekt gemeinsam beteiligen, dann ist als nächster Schritt natürlich auch, dass Japan, Südkorea und die Mongolei eingeladen werden, sich ebenfalls dort wirtschaftlich zu engagieren. Das heißt, dann hätte diese Region wirklich innerhalb kürzester Zeit das Potenzial, aus einem absoluten Krisenpunkt zu einem der boomenden Aspekte der Weltwirtschaft zu werden. Und das könnte also dort die Lage ganz schnell in eine sehr, sehr positive Richtung bringen.
Damit gibst du eigentlich schon quasi die Überleitung zum nächsten Thema, nämlich der Vorwurf, ich bringe es mal polemischer auf, der Vorwurf in den vergangenen Jahren lautete ja immer, dass China mit der Seidenstraße, mit der Belt and Road, mit diesem Programm im Grunde nur eigene Interessen verfolgt, sich in alle möglichen Länder quasi einkauft, sich Rohstoffe unter den Nagel reißt und die Länder quasi ja mit Schulden belegt, dann zurücklässt. Also so eine Art, wie so eine Art neuer IWF. die Zahlen scheinen eine andere Sprache zu sprechen. Wir hatten kurz vor der Sendung darüber gesprochen. Ich würde dich gern bitten, das mal zu präsentieren für unsere Zuhörer.
Ja, das offizielle State, ich weiß die genaue Bezeichnung, jedenfalls eine offizielle Denkfabrik der chinesischen Regierung hat gerade die Zahlen für 2017 veröffentlicht, und zwar das Wachstum des Handels zwischen China und 71 Staaten, die an der Belt and Road Initiative, also an der neuen Seidenstraße, mitarbeiten. Und da hat sich also der Handel in diesem Jahr um 13,4% erhöht, von einem Gesamtvolumen von 1,45 Billionen Dollar. Das ist also der doppelte Umfang des gesamten Handelsvolumens zwischen USA und China. Und zwar interessant ist, dass davon 666 Milliarden an Importen war nach China. Also in einem Jahr 666 Milliarden hat China von diesen Ländern importiert. Das war ein Wachstum von 20%, während im gleichen Jahr die Exporte von China in diese Länder um 775 Milliarden Dollar gewachsen sind. Und das war nur ein Zuwachs von 8,5 Milliarden. Es zeigt also erstmal, dass Handelsdefizit fast ausgeglichen ist, also nur 10% Unterschied, dass der Import nach China, also der Export von diesen Ländern, schneller steigt, nämlich um 20%, aber insgesamt eine fast ausgeglichene Handelsbilanz da ist, was ja doch absolut dagegen spricht, dass China nur seine geostrategischen Interessen da verfolgt. Und es widerspricht auch ganz klar der Tatsache oder der Behauptung, dass alle diese Länder da von China in eine Schuldenfalle gezogen werden, sondern es ist ganz, ganz umgekehrt so, dass alle diese Länder absolut davon profitieren, natürlich China auch, aber eben diese Länder auch. Und das ist, glaube ich, wirklich ein sehr wichtiger Punkt, weil die Frau Merkel fährt ja jetzt in 2 Wochen nach China, und wie verschiedene Berichte sagen, macht man Druck auf sie, oder sie will es auch selber, weiß man nicht so genau, dass sie eben dort ein alternatives Modell zur Seidenstraße propagiert, und zwar ein Europe-Asia-Connectivity-Abkommen, also europäisch-asiatisches Verbindungs- oder Transportprojekt als Gegenmodell. Und da sollen also Australien, Japan, Indien und eben Europa quasi einen Gegenentwurf haben, was natürlich vollkommener Unsinn ist, weil warum nicht einfach kooperieren? Das wäre das neue Paradigma. Aber offensichtlich sitzen in der EU immer noch alte geopolitisch denkende Strategen, die absolut nicht aus ihrem Kopf rauskriegen können, dass die Welt in Blöcke aufgeteilt sein müsste. Und das ist natürlich genau das Denken, was schon zu 2 Weltkriegen geführt hat und was absolut zu verurteilen ist.
Und selbst wenn es das nicht gäbe, habe ich doch die Befürchtung, mit so einer merkelschen Politik der kleinen Schritte bei den asiatischen, chinesischen und so weiter Dimensionen, da von einem Transport- und Verknüpfungsprogramm zu reden, wie lange soll das dauern? Ja, 3000 Jahre, bis wir damit mal fertig sind. Gut, aber wir haben trotzdem noch 2 ernsthaftere Dinge, auf die wir zu sprechen kommen. Und das eine betrifft die Fortentwicklung kann man es kaum nennen, das Versiegen, vielleicht sind es auch schon die letzten Zuckungen dieser Russiagate-Operation in den USA. Der Sonderermittler Mueller arbeitet jetzt seit einem Jahr. Es ist nichts da an Beweislage, und du hast in der vergangenen Woche oder vor 2 Wochen das Ganze schon mal mit dem schönen englischen Begriff Fishing Expedition beschrieben, wo man also quasi ja den Müll durchwühlt und alles Mögliche, um irgendwas zu finden. Und die Frage kommt ja jetzt doch langsam ins Zentrum, ob das überhaupt im Mandat von Mueller liegt, also ob er das überhaupt machen darf. Gib uns doch mal ein Update über die Entwicklung dort in den USA und wie es um diesen Versuch steht, den US-Präsidenten zu demontieren.
Ja, es gibt jetzt 3 Gerichtsverfahren, die quasi sich doch gegen Mueller richten, also wo zumindest die dubiose Rolle, die er da spielt, im Zentrum des Interesses jetzt steht. Das eine ist ein gewisser Richter Ellis in dem Verfahren gegen Manafort, wo dieser Richter Ellis eben sagte, dass der Müller quasi den Manafort nur deshalb untersucht, um irgendetwas gegen Trump zu finden, dass es eben vollkommen wurscht ist, was mit Manafort ist, sondern dass er im Grunde den Druck auf alle möglichen Zeugen oder Angeklagte oder Leute im Umfeld von Trump so erhöhen will, dass sie nicht nur anfangen zu singen, also quasi Schmutz über Trump zu produzieren, sondern sogar zu komponieren. Also mit anderen Worten Sachen zu erfinden, weil sie meinen, nur so einer langen Gefängnisstrafe oder Geldstrafen entgehen zu können. Und das ist ja die alte Methode von Mueller, die wir zur Genüge kennen. Der zweite Fall, da dreht es sich um die Entlastung von Flynn. Da hat ein anderer Richter namens Sullivan jetzt angeordnet, dass dem Flynn alles entlastende Material übergeben werden muss, was der Mueller vorher geblockt hat. Und daraus geht eben ganz klar hervor, dass der Flynn sich nicht irgendwelcher Täuschungen schuldig gemacht hat, wie behauptet wurde, sondern das ist absolut entlastendes Material für Flynn. Und der dritte Punkt ist, dass jetzt der Chef des Geheimdienstausschusses des Repräsentantenhaus Nunes sogar den Justizminister Sessions belangt, weil das Justizministerium immer noch nicht die entsprechenden von diesem Ausschuss angeforderten Dokumente herausgerückt hat. Und dann gibt es noch zusätzlich ein kriminelles Verfahren gegen Mueller von den amerikanischen Anwälten des Russen, der in dem Dossier von Christopher Steele erwähnt wurde. Und die verklagen also jetzt Mueller auch. Und da muss also bis morgen der Mueller alles Material, was er an angeblichen Beweisen hat, gegen diesen Russen, muss er vorlegen. Und Mueller hatte versucht, da einen Aufschub zu kriegen. Und das wurde eben von einem Richter verweigert. Also bis morgen muss er diese Dokumente bringen. Und damit hatte der Mueller wahrscheinlich überhaupt nicht gerechnet, weil er dachte, ja, wenn ich irgendwas über Russen in Russland behaupte, dann wird es nie zu einem Prozess kommen. Aber dieser Russe hat sich jetzt amerikanische Anwälte genommen. Und also mit anderen Worten, das ist für einen ausländischen Beobachter vielleicht alles ein bisschen kompliziert. Aber der Punkt, um den es geht, ist, dass der Mueller jetzt selber unter Druck kommt und möglicherweise seine ganze Kollusion mit den Briten, mit dem britischen Geheimdienst, da doch dazu führt, dass vielleicht einige von diesen Leuten ihr Leben nicht länger in Freiheit genießen können, sondern der wohlverdienten Strafe entgegensehen. Und das ist ein Umfeld, was ganz klar existiert. Und ich kann das nur noch mal sagen, ich entschuldige das nicht, aber ich sage das einfach nur, dass das oftmals der Grund ist für das total erratische Verhalten von Trump. Weil der nur einen minimalen Bruchteil seiner Zeit damit verwenden kann, überhaupt Politik zu machen, weil einen größeren Teil verbringt er damit, solche immer neuen Prozesse oder Anschuldigungen und Operationen durch Mueller da zu widerlegen. Also wie gesagt, ich entschuldige das nicht, ich sage das nur, um zu erklären, dass die legale Situation in den USA eher einem Urwald gleicht als einem Rechtsstaat, wo alles transparent ist. Und das muss man eben im Kopf halten. Der Trump will immer noch sein Verhältnis zu Russland verbessern. Das betont er nach wie vor. Der Gipfel mit Putin steht ja auch an, in balder Zukunft, vielleicht Anfang Juni. Und natürlich, er betont immer wieder, dass das Verhältnis zu Xi Jinping eins von Freundschaft ist. Also das muss man alles berücksichtigen, weil die westlichen Medien leider sich genauso auf Trump einschießen wie auf Putin und Xi Jinping. Aber man sollte immer wieder reflektieren, woher es kommt, dass diese drei Leute gewissermaßen gleichermaßen von denselben Medien verteufelt werden, weil die natürlich vor nichts mehr Angst haben, als dass es wirklich zu einem Vier-Mächte-Abkommen kommt zwischen den USA, Russland, China und möglicherweise auch Indien, wo die Zeichen ja nach dem Besuch von Modi in Wuhan gar nicht schlecht aussehen. Weil, wie mein Ehemann Lyndon LaRouche schon vor Jahren gesagt hat, die einzige Weise, wie man diese geopolitischen Spiele durchbrechen kann, wäre eben, dass die vier wichtigsten Nationen der Welt, die USA, China, Russland und Indien, gemeinsam kooperieren. Und dann wären die Manipulationen durch das, was wir generell als britisches Empire bezeichnen, wo sich ja in der letzten Zeit Theresa May und Boris Johnson persönlich sehr stark geoutet haben als Autoren dieser Manipulation, dass das eben dann nicht mehr möglich wäre. Also von daher, man muss wirklich diese Hintergründe berücksichtigen und nicht auf jede Zeitungsente gleich hereinfallen.
Gut, Herr, wenden wir uns am Ende noch einem Thema zu, das auch, würde ich mal sagen, in der öffentlichen Betrachtung viel, viel, viel zu kurz kommt, sowohl was die Konsequenzen, die Gefahren angeht, als auch die Dinge, die sich da eigentlich abspielen. Und ich meine das Finanzsystem. Für einige Leute ist es natürlich nicht ganz neu, die sich über die Jahre mit unserer Bewegung beschäftigt haben, die Schriften deines Mannes kennen, die unsere Analysen verfolgt haben und die auch sich durchaus daran erinnern, dass Lyndon LaRouche sehr, sehr prominent direkt vor dem Krach 2007, 2008 davor gewarnt hat. Ich kann mich an Zeiten erinnern, 2003, ja, wo er schon gesagt hat, die Sollbruchstelle, die da ist, wo es am allerwahrscheinlichsten ist, dass der US-Finanzmarkt in die Luft geht, sei der Immobilienmarkt. Also das waren nochmal Jahre, bevor sich die Blasen soweit entwickelt hatten. Aber das ganze Problem ist seitdem eben nicht weg. In der letzten Woche hatten wir kurz über Noomi Prinz gesprochen, die als Finanzhistorikerin an diese Dinge rangeht, gerade ein neues Buch geschrieben hat und jetzt auf Tour ist. Und das ist doch ein guter Anlass, um das Thema auch nochmal aufzubringen und deine Sichtweise nochmal darzustellen, wie eigentlich mit diesem Finanzsystem umgegangen werden müsste.
Ja, also sie hat ein Buch geschrieben, das heißt Collusion, How Central Bankers Were Rigging the Markets, also auf Deutsch etwa Kollusion, wie die Zentralbanker die Märkte manipulieren. Und sie hat also jetzt bei einer Buchvorstellung nochmal ganz präzise die Warnung ausgesprochen, dass der Crash nach ihrer Auffassung auf jeden Fall kommt. Und zwar ganz egal, ob die Zentralbanken zum sogenannten normalen Bankgeschäft zurückkehren, also normale Kredite geben für Industrie und halt einfach ohne diese Nullzinspolitik und Quantitative Easing. Das ist das Gleiche, aber genauso passiert, wenn sie weiter Geld pumpen und damit die Blase vergrößern. Das ist also alles nur eine Frage der ganz kurzen Zeit ist, weil die Verschuldung in allen Kategorien, und zwar Regierungen, Firmen, in Amerika Studentenkredite, Autokäufer, die auf Kredit kaufen, einfach Konsumenten, die sich total verschuldet haben, dass das so ein Riesenberg ist, dass es also völlig klar ist, wenn das irgendwo anfängt, also meinethalb Insolvenzen, verschiedene Crashes von Firmen, dass das dann eben sehr schnell zu einer Kettenreaktion kommt und ein großer Crash eben droht, weil sich das alle Parameter sich um 40% seit 2008 verschlechtert haben. Und das ist ja, nicht nur, ich will das jetzt nur gerade hinzufügen, das ist ja nicht der einzige Aspekt, dass wir nur über den Finanzsektor reden, sondern die gesamte Politik, also etwa die Sanktionen gegen Russland, da hat jetzt der Ostausschuss der deutschen Industrie eine Stellungnahme herausgegeben, dass eben diese letzte Runde der Sanktionen, die also gegen Individuen und Firmen in Russland vom Senat veranlasst worden sind und auf die der Trump leider überhaupt gar keinen Einfluss mehr hat, weil die quasi damals mit 98% im August für diese Sanktionen gestimmt haben. Das heißt, das Vetorecht von Trump überstimmt haben. Und da hat jetzt der Ostausschuss eben die Erklärung herausgegeben, dass das die deutsche Industrie ganz massiv schädigt, und zwar direkt mehrere hundert Millionen, aber indirekt weitaus mehr, dass insgesamt 5000 deutsche Firmen, die in Russland operieren, da massivst unter Druck kommen und dass ganze Produktionslinien und Ketten quasi da in Gefahr sind. Und sie machen also einen dringenden Appell an die deutsche Regierung und an die EU, dass diese extraterritoriale Anwendung von amerikanischem Recht quasi in Deutschland oder in Deutschland betreffend, dass das also ja verhindert werden muss, dass also die EU und die deutsche Regierung da einen Schutz herstellen sollen für die deutsche Industrie, indem sie diese extraterritoriale Gültigkeit irgendwie aufheben. Sie sagen nicht genau wie, aber also mit anderen Worten, der deutschen Industrie droht ja von vielen Seiten eine Gefahr. Und also ich will das jetzt noch nicht endgültig kommentieren, aber die Frau von der Leyen hatte ja die ganze Zeit immer davon gesprochen, Deutschland müsse eine größere globale Verantwortung übernehmen, mehr Auslandseinsätze und so fort, was natürlich bei dem desolaten Zustand der Bundeswehr sowieso eine etwas utopistische Idee ist. Aber jetzt in jüngster Zeit wurde also bekannt gegeben, dass die Bundeswehr doch sich mehr konzentrieren soll auf Inlandsverteidigung und dass quasi jetzt vor kurzem 200 Kilometer westlich von Berlin Manöver stattgefunden haben, wo die Bundeswehr quasi auf bürgerkriegsähnliche Situationen in Deutschland reagiert und da eingreift, also Häuserbesetzungen, Straßenschlachten und Ähnliches. Das ist meiner Meinung nach ein ganz bedenkliches Anzeichen. Ich würde also sagen, das muss man unbedingt noch genauer erforschen, was sich dahinter verbirgt. Aber es ist natürlich vollkommen klar, dass die Behauptung, dass das Finanzsystem in guter Verfassung sei und kein Risiko bestünde, dass das natürlich absolutes Pfeifen im Wald ist, sondern dieser Crash kann jeden Augenblick passieren. Und wenn der passiert, ohne dass nicht das, die Maßnahmen, die wir als Paket vorschlagen, durchgesetzt werden, droht natürlich die Gefahr von Chaos. Und daraus könnte eben sehr schnell eine bürgerkriegsähnliche Situation entstehen, wenn die Leute eben plötzlich ihre Versorgung nicht mehr gesichert sehen. Deshalb kann ich nur noch mal sagen, unsere Kampagne, dass man diese Casino-Wirtschaft durch ein Trennbankensystem beendet, dass man den extensiven spekulativen Bereich einfach streicht, die Derivate, die Bereiche, die quasi jetzt 1,4 Billiarden, ja, ich glaube, es sind Billiarden im Deutschen, also quasi etwa 700 Billionen, die offiziell von der Bank für internationalen Zahlungsausgleich zugegeben werden und dann nochmal etwa 600 Billionen, die im sogenannten nicht börslichen Bereich da gehandelt werden. Das ist eine Blase, die muss ausgetrocknet werden, weil da liegt im Grunde der Gefahrenbereich. Das heißt, es braucht ein Trennbankensystem in der Tradition von Glass-Steagall. Und dann natürlich müssen wir zu einem vernünftigen Industriebanking zurückkehren, wie es mal in der Aufbauphase in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg der Fall war. Das heißt, wir brauchen eine Nationalbank, das kann ruhig die Kreditanstalt für Wiederaufbau sein oder eine andere staatliche Bank. Dann brauchen wir ein Kreditsystem und dann sollten wir wirklich mit den Projekten Chinas und der neuen Seidenstraße in Drittländern kooperieren. Wir brauchen ein vollkommen neues Konzept von Außenbeziehungen, von zwischen den Staaten, die eben auf Souveränität, auf Kooperation, auf Win-Win-Kooperation beruhen. Und das alte geopolitische Denken in Blöcken muss absolut überwunden werden, weil das ist das, was potenziell den Keim zur Auslöschung der menschlichen Gattung beinhaltet. Und wir sind nicht aus der Gefahrenzone heraus. Es gibt unglaubliche Potenziale. Ich denke mal, die Entwicklung um Korea zeigt, dass man über Nacht bei entschlossenem Handeln der Verantwortlichen eine hoffnungslose Situation oder hoffnungslos aussehende Situation in das Gegenteil verwandeln kann und eine Friedenspolitik auf die Tagesordnung setzen. Und warum soll das nicht möglich sein gegenüber Russland, gegenüber China, eine Kooperation aller wichtigen Staaten beim Wiederaufbau des Nahen Ostens, von Afrika? Also ich kann nur an Sie, unsere Zuschauer, appellieren, helfen Sie uns, in diese Richtung zu gehen und aktivieren Sie sich mit uns, weil das ist im Grunde die einzige Chance, wie wir in ein vollkommen neues Paradigma kommen können und damit den Weltfrieden dauerhaft sichern.
Vielen, vielen Dank, Helga, für diese Worte und Einsichten und auch die Ermutigung, die ich gern unterstütze und ja, Sie auch herzlich einlade, sich uns anzuschließen. Und bis dahin hoffentlich, dass wir uns in der nächsten Woche wiedersehen. Helga, einen schönen Tag, schöne Woche und bis zum nächsten Mal.
Ja, tschüss.